Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die Ruhr-Uni in Bochum war 1962 die erste Universitätsneugründung in der Bundesrepublik und ist mittlerweile eine der 10 größten in Deutschland. So groß, dass sie seit ein paar Jahren Probleme hat, für genug Platz für alle Studierenden zu finden und auch für Forschungseinrichtungen. Seit ein paar Jahren wird deswegen das ehemalige Opel-Werk in Bochum von der RUB genutzt und diese Nutzung wird auch noch ausgebaut. Darauf schauen wir heute hier bei Campus und Karriere. Mein Name ist Mathis Jungblut, schön, dass Sie dabei sind. Acht Jahre ist es jetzt her, da erwischte das Ruhrgebiet einen Schock, denn einer der größten Arbeitgeber in der Region kündigte an, seine Tore zu schließen, das Opel-Werk in Bochum. 2015 wurde dann das Opel-Werk 1 in Bochum dicht gemacht. Was blieb, war ein großes Areal, bei dem niemand so richtig wusste, was damit jetzt passieren sollte. Mittlerweile hat sich auf dem alten Industriegelände auch die Ruhr-Uni Bochum angesiedelt, denn der alte Campus platzt aus allen Nähten. Auf dem Gelände des ehemaligen Opel-Werks wurde jetzt das erste Gebäude eröffnet und Kai Rüßberg berichtet für uns darüber.
Ein paar Sekunden geht's los.
Raphael Driska richtet eine autonom fliegende Drohne in dem neuen Robotics-Labor ein. Hier im Bochumer Ingenieurszentrum für Produktservice-Systeme ist viel Platz für die Forschung an modernen Technologien und die Interaktion mit ihren Nutzerinnen und Nutzern.
Was wir eigentlich damit präsentieren wollen, sind vor allem die 10 Infrarotkameras, die da an der Decke hängen, die eben dafür da sind, die Position der Drohne zu erfassen. Deswegen hat sie so kleine Reflektoren, die können Sie sich gleich nochmal in Ruhe angucken.
ZESS heißt das neue Forschungsgebäude, in dem das Robotics-Labor liegt. Es ist das erste des neuen Standorts der Bochumer Ruhr-Universität auf dem ehemaligen Industriegelände. Hier wurden bis vor 8 Jahren täglich mehr als 1000 Autos im Opel-Werk produziert. Nun soll an dem Standort eine bunte Mischung innovativster Hochschuldisziplinen neuen Raum bekommen. Maschinenbau, Elektrotechnik oder Psychologie, erläutert Rektor Martin Paul.
Ich glaube, die Zukunft ist die Interaktion zwischen Disziplinen. Und es ist ja auch heute so, und da hat man so Probleme wie Mensch-Maschinen-Interaktion. Das kann man ja gar nicht mehr mit einer Fakultät und einer Disziplin leisten.
Gegenüber werden bereits weitere Gebäude des neuen Campus gebaut. Künftig sollen auf dem Gelände der Autofabrik 13.000 Menschen in der Forschung, Produktion und Dienstleistung arbeiten. Bei Opel waren es zuletzt nur 3.000. Für die Ruhr-Universität ist es eine Chance, sich auszuweiten und dadurch attraktiv für Spitzenforscherinnen und Forscher zu werden. Gleichzeitig sieht Rektor Paul aber auch eine Verantwortung für die Region.
Das wird schon einer der großen Motoren hier in der Stadt und für die Region. Wir sind hier sicher einer der größten Arbeitgeber, aber wir sind natürlich auch verantwortlich für die Ausbildung der jungen Menschen, die ja die Zukunft dieser Region sind.
Neu für eine Universität sind aber nicht nur die Forschungsräume, sondern auch die Organisation des Studiums und Forschungsbetriebs. Die Uni will Theorie und Praxis sowie Studierende und Forschende eng miteinander vernetzen und hat dafür auch das Gebäude neu gedacht, so der Rektor.
Hier gibt es auch gar keinen Hörsaal, hier gibt es einen großen Interaktionsraum und vor allem Flächen, die man so gestalten kann, dass man wirklich auch diskutieren kann und weg von der Frontalsituation.
Das Konzept der Labore und Werkstätten ist so gestaltet, dass Forschende, die sich an verschiedenen Standorten befinden, gemeinsam miteinander arbeiten können. Die Uni bildet damit Prozesse ab, die in der Wirtschaft schon längst Standard sind. So wie bei Paul Licentius, der an der Integration komplexer Ingenieuraufgaben arbeitet.
Wir haben hier einen kleinen Roboterhund, der jetzt darauf trainiert wird, dieses Ziel zu erreichen. Den Vorteil, den man hier auch in der virtuellen Welt sieht, ist, dass man halt viele Instanzen des gleichen Roboters gleichzeitig nutzen kann, damit halt ein neuronales Netz, ein Gehirn trainiert, dann halt auf die Realität übertragen zu können.
Für Bochum stellt sich die Schließung des Opel-Werks zunehmend als Chance dar, sich von der Kohle und Stahl zur Wissens- und Forschungsstadt zu entwickeln, sagt Oberbürgermeister Thomas Eiskirch bei der Eröffnung.
Tatsächlich ist die Ruhr-Universität wirklich an ganz, ganz vielen Stellen bei uns in Bochum diejenige, die den Funken überspringen lässt für Veränderungsprozesse.
Im Jahr 2014 stand Bochum unter Schock, als nicht nur Opel, sondern auch die Stahlverarbeitung, ein Aluminiumwerk und Nokia abwanderten. Innerhalb kürzester Zeit musste entschieden werden, wie es weitergeht. Und heute stellt sich heraus, die mutige Entscheidung der Uni, sich auf einen neuen Standort auszudehnen, kam gerade richtig, so der OB.
Aber als wir das entschieden haben, war das für beide ein hohes Risiko. Für die einen zu sagen, wir wissen noch gar nicht, was da so genau hin soll, aber wir sagen schon mal, wir nehmen Dritte. Und für die anderen, Wir geben jemandem, der nicht weiß, was er da machen möchte, schon mal ein Drittel.
Weiterhin sind auf dem Opel-Gelände eine Produktionsstätte für Start-up-Unternehmen aus dem Hochschulbereich, Coworking Spaces, die Fakultät für Informatik und mehrere Institute für Cybersicherheit geplant, sowie auch Cafés und Freizeiteinrichtungen. Insgesamt entwickelt sich hier ein kleiner Stadtteil und im Zentrum stehen dabei Forschung und Lehre.
Und wir bleiben in Bochum, wir bleiben beim Opelwerk in Bochum. 2015 wurde das Opelwerk 1 dort geschlossen. Zwei Tage später hat Alexander Zivkovic zum ersten Mal die leeren Hallen fotografiert und anschließend die Bilder ausgestellt. Den Abriss und auch den Rückbau des Werkes danach hat er weiter verfolgt und auch mit einigen der ehemaligen Beschäftigten gesprochen. Das Ganze hat er dann in seiner Abschlussarbeit an der Fachhochschule Dortmund zusammengefasst mit dem Titel »Was bleibt vom Opelaner ohne Opelwerk?« Die Arbeit wurde jetzt von der Stiftung Buchkunst mit dem Förderpreis für junge BuchgestalterInnen ausgezeichnet. Und darüber will ich jetzt mit ihm sprechen. Alexander Zivkovic ist bei mir am Telefon. Schönen guten Tag.
Hallo, freut mich.
Was hat Sie denn damals dazu gebracht, die leeren Opelhallen zu fotografieren? Können Sie sich daran noch erinnern?
Ja, das war so im Prinzip hier in Bochum natürlich ein stark bewegendes Thema. Und das ist nicht an mir vorbeigegangen. Im Grunde hatte ich auch immer das Opelwerk vor der Nase. Und dann bin ich durch einen Zufall auch dorthin gelangt, durch so eine Akkreditierung über ein Veranstaltungsunternehmen. Und dann konnte ich in die Werkshallen rein, also an der Feier teilnehmen mit einem Presseausweis. Allerdings hatte ich da die Auflage, wirklich die Leute im Grunde in Ruhe zu lassen und wegen dieser dramatischen Situation im Grunde, diese Ambivalenz, sage ich mal, dass man zwei Tage nach einer Werksschließung noch die Jubilarfeier abhält, war das natürlich so ein relativ emotionales Minenfeld, sage ich mal, für mich. War ein beklemmendes Gefühl, vor allem, weil ich eben auch kein Fotograf bin, der daran gewöhnt war, nah an Menschen heranzutreten. Also habe ich mich wirklich zurückgehalten und ohne Blitz fotografiert. Deshalb sage ich mal so, sind die Bilder auch etwas dunkler, etwas düster, dystopisch geworden. Und irgendwann dachte ich, habe das dann gesehen, dass man da irgendwo über den Bauzaun klettern kann. Nicht darf, aber ich habe es halt gemacht. Mhm. Und mich da so vor dem Werkschutz versteckt und bin dann einfach losgelaufen und bin durch die gerade verlassenen Hallen gegangen. Also dann habe ich da eben Fotos gemacht und das war eben auch super aufregend, spannend für mich, bis eben mein Film leer war. Ich hatte da eine analoge Kamera und dann habe ich so mit dem Handy noch ein paar letzte Fotos gemacht und bin zurückgegangen. Und es war ein toller Moment, ganz am Ende meiner verstohlenen Bilderjagd, durch die Nacht sozusagen, traf ich dann genau vor Tor 1 Rainer Einenkel. Hey Rainer, bleib mal stehen, darf ich ein Bild von dir machen? Ja, er hat dann seine Arme verschränkt, also in seiner typischen, sag ich mal, Bildpose. Die hat er dann eingenommen und ich habe ein Porträt von ihm geschossen. Und das war dann so für mich so der Startschuss, wo ich dann gemerkt habe, dass man aus dem Zufall heraus im Grunde Inhalte auch generieren kann oder ein neues Thema für sich entdeckt. Da gab es dann eben diese Ausstellung.
Wie ging es dann weiter nach dieser Ausstellung und nach diesem ersten Besuch in den Opelhallen?
Es ging lange weiter mit Kopfzermatern und Grübeln, was ich denn damit mache. Ein Bekannter von mir ist Fotograf und hat die Dekonstruktion fotografiert, fotografisch festgehalten und so weiter. Und das ist ja auch eben ein Bestandteil des Buches, dass ich eben mit Fremdinhalten arbeite. Ob es jetzt Presseartikel sind, die ich im Grunde transdigital neu hineinhiefe in einen Buchkörper oder andere Fotoarbeiten. Das ist im Grunde dann sozusagen ein Inhaltskonglomerat, was da entstanden ist. Und das ist mir aber nicht von heute auf morgen eingefallen, das so zu machen, sondern im Grunde vor 2 Jahren, wo ich dann auch eine kleine Chronik gemacht habe über Opel als vorbereitende Maßnahme sozusagen für diese Abschlussarbeit, um auch eher näher ins Thema reinzukommen und um dann eben das Buch gestalten zu können.
Ja, wie kam dann da die Entscheidung, das zu Ihrer Abschlussarbeit zu machen?
Es war mal eine Überlegung, so als Semesterarbeit im Buchlabor der FH Dortmund eben ein Buch zu machen. Da war mir aber schnell klar, es ist viel zu komplex und viel zu vielschichtig. Mhm. Und dann entstand erstmal die Chronik und das war so für mich so, waren so die ersten Fühler, die ich ausstrecken konnte in dieses Feld, was sehr breit aufgesteckt ist. Und dadurch baute sich aber eben bei der Recherche und bei den ersten Ideen fürs Design, fürs Layout bauten sich dann so im Grunde immer mehr Inhalte auf, wodurch es dann eigentlich kein Zurück mehr gab. Das war so ein fließendes Ding.
Seit einiger Zeit wird das Areal da ja auch von der Ruhr-Uni Bochum benutzt. Wann endet denn Ihre Beobachtung? Ist das da noch mit inbegriffen oder spielt das keine Rolle mehr?
Diese Beobachtung endet ja nicht. Das geht ja immer so weiter. Und hin und wieder schaue ich mal rein. Und es gibt ja auch noch Interviews, die ich gemacht habe mit ehemaligen Opelanern. Und da sind auch noch manche in der Pipeline, die im Grunde auch noch interessant sind zu lesen. Also die Beobachtung endet natürlich gar nicht. Da hänge ich jetzt auch emotional viel zu sehr drin.
Das glaube ich. Also Sie haben ja dann in Dortmund an der FH einen Master gemacht. Ist es dort auch normal, dass man solche großen Projekte auch macht, auch als Abschlussarbeit zum Beispiel?
Da ist im Grunde die Bandbreite sehr groß gestreckt. Ja. Und da hat man echt eine gute Möglichkeit, sich da zu entfalten und einfach auch mal in die Rolle zu gehen, dass man nicht nur als Designer so eine Art Umsetzungsgehilfe ist, sondern eben auch bemerkt und halt eben damit umgehen kann, dass man selber der Autor wird. Also die Verlagerung findet dann statt, sodass man als Designer plötzlich auch in der Autorenschaft steht.
War das denn problemlos, das durchzusetzen sozusagen als Ihre Abschlussarbeit oder gab es da auch Schwierigkeiten?
Schwierigkeiten gibt es immer irgendwo, irgendwelche, aber das ist so ähnlich wie mit Schmerzen im Körper. Wenn das alles vorbei ist, dann vergisst man das und dann weiß man gar nicht mehr, wie das war, als man sich das Beinchen gebrochen hat. Und so kann ich das irgendwie beschreiben. Es gab immer irgendwelche Hürden. Ganz deutlich erinnere ich mich noch daran, bei der Beschaffung von Bildmaterialien und den Originalpresseartikeln seitens der Pressehäuser. Also ich warte heute immer noch auf Inhalte von Medienhäusern. Da haben wirklich nur ganz wenige sich kooperativ gezeigt. Ansonsten hat eigentlich immer alles ganz gut geklappt. Es war halt sehr, sehr, sehr viel Arbeit in so einer kurzen Zeit. Ne? Es sind ja nur ein paar Monate, wenn man so Zeit hat.
Wie geht's jetzt für Sie weiter?
Ja, also ich bin im Grunde jetzt auf der Suche nach einem Verlag. Das wäre schon ganz interessant, das Buch zu verlegen in einer Kleinauflage. Und da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn das so der nächste Schritt ist, dass man sagt, das Ding steht dann mal im Verkaufsregal.
Und Sie bleiben der FH Dortmund aber auch erhalten, habe ich gehört.
Da haben Sie richtig gehört, genau. Zusammen mit meinem Kollegen Alexander Staudt werden wir das Grundlagensemester für Schrift und Typografie an den Start bringen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Im September geht's los.
Dann wünsche ich dabei viel Erfolg. Alexander Zipkowitsch war das. Er hat die Schließung und die Umwandlung des Opel-Werks jahrelang beobachtet und seine Abschlussarbeit darüber geschrieben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Zipkowitsch.
Vielen Dank. Dankeschön.
Laufen, springen und werfen. Darum geht es seit über 70 Jahren bei den Bundesjugendspielen. Seit 1979 sind die Wettkämpfe für Schülerinnen und Schüler bis zur 10. Klasse dann sogar verpflichtend, egal ob man jetzt sportbegeistert ist oder damit gar nichts anfangen kann. Seitdem es die Spiele gibt, hat sich die Schule aber stark verändert. Das heißt, es gibt weniger Frontalunterricht, es ist mehr dialogisch im Unterricht und vor allem ist es viel weniger hierarchisch in der Schule. Deswegen kann man nach über 70 Jahren auch mal die Frage stellen, sind diese Bundesjugendspiele überhaupt noch zeitgemäß? Lisa Marie Waller hat die Antwort.
In der Grundschule Berg am Laim in München flitzen die Schüler und Schülerinnen der 1C durch die Sporthalle. Mit einem Wurfsäckchen das Tor treffen, in den Reifen hüpfen und auf einer Bank balancieren. Ihre Lehrerin Michaela Reuder hat verschiedene Parcours aufgebaut. Die Kinder sind begeistert.
Das Werfen macht Spaß. Mir hat das 7-Minuten-Lauf gefallen und mit den Ringen zu hüpfen.
Das 7-Minuten-Lauf, das Balancieren, eigentlich hat alles Spaß gemacht.
Ähnliche Stationen hat die Lehrerin hier schon einmal vor 2 Wochen aufgebaut, als an der Schule die Bundesjugendspiele stattgefunden haben. Für die jüngeren Kinder aus der 1. und 2. Klasse geht es weniger um den Wettkampf. Sie sollen spielerisch an Disziplinen wie Weitsprung, Springen oder Dauerlauf herangeführt werden, erklärt Michaela Reuder.
Gerade in der Grundschule können wir wahnsinnig gut pädagogisch begleiten, dass dieser Wettkampf oder auch der Wettbewerb, dass die Kinder dem einen positiven Charakter auch abgewinnen können, weil es einfach was ganz Natürliches ist. Und die Kinder wollen tatsächlich in eine Art Wettkampf immer wieder treten. Und ich kann die Kinder, die ein bisschen schwächer sind, immer wieder unterstützen, indem ich mit ihnen was trainiere oder was nochmal zusammen mache, dass ich ihnen Unterstützungsmöglichkeiten anbiete.
Trotz pädagogischer Begleitung stehen die Bundesjugendspiele immer wieder in der Kritik. Zum einen, weil sie zur heißesten Zeit des Jahres stattfinden. Zum anderen, weil Eltern befürchten, schlechtere Schüler würden vorgeführt und der Leistungsdruck für die Kinder sei zu hoch. 2015 startete eine Mutter deshalb die Petition Bundesjugendspiele abschaffen. Mehr als 20.000 Menschen haben damals unterschrieben. Eine Kritik, die laut Michael Hoderlein-Rhein nachvollziehbar, aber nicht berechtigt ist. Er ist der Rektor der Berg am Laim Grundschule.
Dieses Problem der Leistung, der Leistungserhebung, der Leistungsmessung, des Leistungsvergleichs haben Sie in allen Bereichen von Schule. So wie in Mathematik, in Deutsch, in Heimat-Sachunterricht und in anderen Fächern eben auch Noten vergeben werden, damit Leistung verglichen wird. So kann das in Sport auch sein. Unsere Erfahrung ist aber, dass es den Kindern riesig Spaß macht und dass die Tatsache, dass ja alle am Ende eine Urkunde bekommen, also alle Sieger sind, dieses Leistungsvergleichen jetzt ein bisschen in den Hintergrund drängen.
Der Wettkampf hilft den Schülern, den eigenen Körper besser kennenzulernen und bereitet sie auf Wettbewerbssituationen im späteren Leben vor, meint Michaela Reuter. In der 1C ist auf jeden Fall nichts von Konkurrenz oder Spannung zu spüren.
Ja. Gibt es denn in der 1C heute jemanden, der gewonnen hat?
Nein.
Nein. Ich glaube schon. Ich habe eigentlich ganz viele Sieger gesehen. Florian, was meinst du?
Ich glaube alle.
Warum glaubst du, dass wir alle gewonnen haben?
Weil wir alle gut waren.
Über 10 Jahre ist es jetzt her, dass in Tunesien der arabische Frühling begann und vor allem junge Menschen damals für mehr Freiheit und auch für Freiheitsrechte auf die Straße gegangen sind. Die damals erreichten demokratischen Errungenschaften, die könnten aber bald weniger werden.
Campus und Karriere. International.
Gestern gab es nämlich ein Referendum in Tunesien, in dem die Menschen darüber abgestimmt haben, ob der Präsident mehr Macht und dadurch auch weniger Kontrolle bekommt. Nach den ersten Hochrechnungen hat eine große Mehrheit für den umstrittenen Verfassungsentwurf gestimmt, vor allem offenbar junge Menschen, denn die Demokratie hat sie offenbar enttäuscht. Johann Gallwitz berichtet.
Eine neue Verfassung für Tunesien? Ein präsidiales System mit autoritären Zügen statt der bisherigen Demokratie? Fragen, die das junge Pärchen Jihad und Gofran nicht umtreiben.
Ich habe keine Ahnung. Irgendwas, das das Land voranbringt, ist ja immer gut.
Ich verfolge Politik überhaupt nicht, daher habe ich keine Ahnung. Ich sehe so Sachen wirklich nur durch Zufall auf Facebook.
Die junge Generation hat andere Probleme, die deutlich präsenter sind. 40% der jungen Tunesier sind arbeitslos. Viele fühlen sich ohne echte Perspektive. Jihad erzählt:
Ich habe Übersetzung studiert, aber abgebrochen. Jetzt arbeite ich im Industriegebiet, immer wieder irgendeinen Job. Aber mit einem Gehalt von 500, 600 Dinar kann man ja nicht weiterkommen, nichts beiseite legen, nicht die Familie unterstützen. Das reicht gerade so zum Leben.
Auch Racha macht sich wenig Hoffnung, dass sie in ihrer Heimat später einen Job bekommt. Sie ist Mitte 20 und studiert Jura im letzten Semester. Früher hätte sie sehr gute Jobaussichten gehabt, sagt sie. Heute nicht mehr. Sie sei vom Staat enttäuscht.
Tunesien, das ist vorbei. Ich liebe mein Land, wir alle tun das. Aber es tötet die Hoffnung, die Ambitionen seiner Jugend. Sobald man die Schule abgeschlossen hat, mit Anfang 20, weiß man nicht mehr, was man machen soll.
Tunesien, das ist vorbei. So denken viele und wollen das Land verlassen. Die können mit einem Visum in der Tasche per Flugzeug, andere per Boot über das Mittelmeer. Zwischen Januar und Juni sollen 4.000 Tunesier über das Mittelmeer nach Italien gekommen sein, sagt die Internationale Organisation für Migration der Vereinten Nationen, IOM. Es seien hauptsächlich junge Menschen und es gebe einen deutlichen Anstieg zum Vorjahr. Das deckt sich mit der Aussage von Radouane. Er ist 34 und Mechaniker. Es gibt doch niemanden, der noch nicht daran gedacht hat, ins Ausland zu gehen. Natürlich wollen alle weg. Aber so auf dem Boot, ohne Papiere, das ist doch ein ziemliches Risiko. Da kann man jeden Moment sterben, auf dem Boot oder im Ausland. Für viele, die es trotzdem tun, ist die Küstenstadt Sfax der Aufbruchsort. Dort beobachtet Aktivist Omar Ben Amor täglich die Folgen einer Jugend, die in der Heimat keine Zukunft für sich sieht.
Ich denke, dass die Gesundheitskrise während Corona, die wirtschaftliche Krise, die politische Krise und die Arbeitslosigkeit einen Teil der jungen Tunesierinnen und Tunesier beeinflusst haben. Die Viertel leeren sich. Es sind nicht mehr so viele hier wie früher. Es sind nicht mehr dieselben Gesichter. Die Viertel sind leer. Die Viertel sind nicht mehr wiederzuerkennen.
Die bleiben, wünschen sich eine berufliche Perspektive und ein bezahlbares Leben. Dafür würde Radouane, ein 34-jähriger Mechaniker, auch eine Rückkehr in Zeiten wie unter Diktator Ben Ali hinnehmen, sagt er. Vor über 10 Jahren waren es gerade die jungen Menschen auf der Straße gewesen, die mit der Revolution von 2011 den Langzeitmachthaber aus dem Land gejagt hatten. Ich hoffe, dass es Tunesien dann besser geht und es wieder wie unter Ben Ali wird. Denn damals war alles noch billig. Heute ist alles so, so teuer geworden. Du siehst doch, dass die Leute nichts Größeres mehr anschaffen, nicht mehr heiraten, so teuer ist das Leben geworden. Hoffentlich wird es auch nur halb so gut wie früher. Und wenn es dann auch noch weniger korrupt wird, dann wäre das ein Traum. Ob mit der neuen Verfassung und ihren Folgen alles billiger wird und die Korruption nachlässt, ist fraglich. Aber dass Tunesiens junge Demokratie einen Schritt in Richtung Autokratie wie unter Ben Ali machen könnte, das scheint nicht unwahrscheinlich.
Wir haben ja in den letzten Tagen immer wieder über die neuen Budgetplanungen des BMBF gesprochen und auch über die Kritik aus der Forschung, dass viele Förderungen gestrichen wurden, vor allem im geisteswissenschaftlichen Bereich. Heute hat sich das BMBF zum ersten Mal zu dieser Kritik geäußert und Ministerin Stark-Watzinger sagt, dass keine laufenden Forschungsvorhaben abgebrochen werden müssen. Besonders viel Kritik gab es zum Beispiel ja daran, dass Projekte zu Auswirkungen von Corona und auch zu Rechtsextremismus und Rassismus gestrichen wurden. Da heißt es jetzt explizit, dass diese Programme weitergeführt werden sollen und auch die Verantwortlichen wüssten schon Bescheid. Trotz der Erklärung bleiben natürlich offene Fragen, was das für die Kürzung zum Beispiel beim DAAD bedeutet. Ja, und wie es damit weitergeht, das werden wir natürlich für Sie verfolgen. Und das war's bei Campus und Karriere für heute. Jetzt kommen hier Nachrichten und dann geht's weiter mit Corso, Kunst und Pop. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei waren.